ihr habt schon so viele tolle Dinge und so viele Sachen zur Ehre Gottes gesagt. Eigentlich könnte ich schon aufhören. Aber wäre ja schade, ne? Wenn ich schon mal da bin. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Thema, wo ich immer mal so oft dachte, so, ja, das kennt eigentlich jeder, braucht man gar nicht groß drüber reden. Aber es ist schon ein ganz wichtiges Thema und es hat verschiedene Aspekte. Und zwar möchte ich anfangen ganz kurz mit einer Geschichte. Ich habe ja erzählt, wir sind in Wismar und ein junger Mann kam auf mich zu. Er hatte sich vor ein paar Wochen entschieden, Jesus nachzufolgen und sagte, du, ich habe ein Problem. Ich dachte, ja, was hast du denn? Ja, ich möchte gern, dass mein Vater das auch erlebt und das auch weiß, wie das mit Jesus ist. Er weiß da nichts von, meine Mutter auch nicht. Sag ich, das ist gut, das ist super, also klasse, kann ich dich nur ermutigen? Ja, ich habe aber ein Problem. Sag ich, ja, was denn? Er liegt im Sterben. Das ist schon mal nicht mehr so ganz einfach dann. Sag ich, und wie ist das? Soll ich zu ihm hin oder wie wollen wir das machen? Dann sagt er, ja, das Problem ist, meine Mutter will das nicht. Sag ich, weißt du, lass uns dafür beten. Lass uns einfach dafür beten, dass Gott die Tür aufmacht und dass wir eine Möglichkeit haben, dass ich mitkommen kann und dass wir einfach ein Gespräch führen können. So, dann war eine Woche später ungefähr, dann rief er mich an und sagte, du, meine Mutter hat gesagt, wenn dir das so wichtig ist, bevor du mir das jeden Tag immer nur erzählst, dann lass den kommen. So, aber ich will ja nichts mit zu tun haben. So, gut, machen wir. Und am Sonntag, Nachmittag war ich dann hingefahren zur Familie. Und der Vater hatte, es war schon im Endstadium, schon mit Morphium. Und es war also auch so, dass die Frage war, was kriegt er eigentlich mit? Kriegt er überhaupt was mit, wenn ich mit ihm spreche? Oder ist er schon so in diesen Schmerztabletten eingelullt, dass es gar nicht mehr geht? Und als ich dann kam, da haben wir für gebetet, dass es echt einen Moment gibt, wo der Vorhang zur Seite gerollt wird und wir reden können. Als ich dann da war, die Mutter hat nur so Hallo und dann gleich da hinten rein in das Zimmer hinten, wo der lag. Und ich bin dann rein mit dem Sohn zusammen. Er hatte mir auch erzählt, dass sie richtig Stress hatten vorher, also nicht an dem Tag, aber zwischen Vater und Sohn. Richtig, als er noch ein bisschen fit war, hatten sie sich richtig gecrasht. Und das war also auch noch nicht mal so, dass man sagen kann, da kommt man jetzt in eine liebevolle Familiensituation, sondern das war alles sehr, ja, dass man gar nicht so wusste. Also so eigentlich sowas, wo man sagt, da muss ich nicht hin, so rein menschlich. Aber wie Gott so ist, er sagt, genau da brauche ich dich. Ich bin dann also mit rein in das Zimmer und vom ersten Moment an war das Gefühl da, ich habe nicht viel Zeit. Es geht also nicht darum, erstmal lange Kaffee zu trinken oder sonst was, sondern es gibt nur einen kleinen Moment, über den wir reden können. Bin zu ihm hin, habe mich an sein Bett gesetzt, habe gesagt, ich bin Andreas und ich wusste, er heißt Hermann. Also haben wir gesagt, Hermann, ne, weißt du, warum ich hier bin? Ja, das wusste er, sein Sohn hatte ihm das gesagt. Und der Sohn saß am Bett an der Kante hinten. Und ich habe gesagt, weißt du, du wirst wahrscheinlich ja nicht mehr lange leben. So hat mir dein Sohn erzählt. Und es gibt eine wichtige Sache, die wir besprechen sollten. Weil wenn dein Leben hier endet, heißt es nicht, dass alles aus ist, sondern mit Gott kann es weitergehen. Und ich habe ihm ein paar Minuten von Jesus erzählt und habe gesagt, weißt du, möchtest du Frieden mit Gott? Und er hat gesagt, ja, das möchte ich. Und ich war ganz baff, weil ich eigentlich dachte, keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Aber er hat gesagt, ja. Und dann haben wir gebetet. Und die ganze Zeit über habe ich seine Hand gehalten. Und diese 20 Minuten war eine Zeit, wie sie Gott einfach nur schenken kann. Und ich habe gesagt, weißt du, du kannst unheimlich stolz sein auf deinen Sohn. Weil ich finde es so klasse, dass ihm nichts wichtiger ist, als dass du Jesus kennenlernst auf dieser letzten Wegstrecke. Und dann hat er in Gegenwart seines Sohnes gesagt, das weiß ich und ich bin stolz auf ihn. Und es war etwas, wo ich dachte, wie groß ist Gott, dass er in diesem Moment es schafft, Vater und Sohn zusammenzuführen. Und wenn er auch vielleicht nicht mehr viel sagt, dass sein Sohn aus dem Mund des Vaters hört, ich bin stolz auf dich, dass du das getan hast. Ist das nicht etwas, wo wir alle uns nachsehen, dass uns jemand sagt, ich bin stolz auf dich, es ist toll, dass du das getan hast und dass das für dich wichtig war. Und er machte seinen Frieden mit Gott. Eine Woche später ist er gestorben. Das mal so zu diesem Thema Frieden mit Gott. Und ich kenne euch ja nicht. Also wenn ihr schon lange im Glauben seid, dann sagt ihr, ja, das ist toll, sowas zu erleben. Wenn ihr nicht im Glauben seid und sagt, ich höre mir das zwar an, aber es ist für mich noch ein Thema, wo ich noch gar nicht so weiß. Hey, mach Frieden mit Gott. Ich kann es dir nur empfehlen, weil es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Aber für die unter euch, die schon lange im Glauben sind, gibt es vielleicht auch die Fragestellung, ja, Frieden mit Gott habe ich ja durch Jesus, ne? Wenn ihr die Römerstelle kennt, Römer 5, Vers 1, da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und danach heißt es, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ein kurzer, langer Text, aber der ganz viel beinhaltet. Das könnten wir sagen, ja, das wissen wir alle. Da können wir einen Amen zu sagen. Ja? Aber gerade diese Stelle, die da ja mit drin ist, man liest ja schnell mal so Bibelstellen und wenn man dann aber hört, doch, wir freuen uns nicht nur darüber, dass wir Gottes Herrlichkeit einmal sehen werden, sondern auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das finde ich aber einen steilen Satz. Also ich weiß nicht, wie euch das so geht. Den kenne ich natürlich auch, aber ich finde nicht, dass das so ein Satz ist, der mir mal so eben über die Lippen geht. Ja? Und das ist eigentlich das Tolle. Die Bibel ist so herrlich authentisch. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ob das alles so stimmt, was in der Bibel steht. Und dann könnte ich jetzt ganz viel anführen, will ich gar nicht. Aber wenn man weiß, wie damals Berichte geschrieben wurden, dann ist das so ein bisschen so, wo wir heute manchmal so sagen, Fake News. Also da wird dann gesagt, das wird alles schön geredet und dann gab es auch nichts Negatives über denjenigen, wenn dann über irgendeinen König gesprochen wurde. Das meiste, was überliefert ist, ist immer nur, der war toll, der hat toll regiert, der hat dann einen großen Krieg geführt, war siegreich und was nicht alles. Aber selten ist in diesen Überlieferungen in der alten Schriftzeit gewesen, dass da Dinge nicht so liefen. Also dann muss ihm schon einer ganz böse gewesen sein und der hat sich wahrscheinlich auch nicht am Hof des Königs aufgehalten, weil das wurde gar nicht geduldet. Ja, aber die Bibel ist so ganz einfach und berichtet uns über die Dinge, wie sie gewesen sind. Ja, und das macht sie für meine Begriffe noch viel authentischer. Frieden mit Gott. Es gibt eine Geschichte, da finden wir diese Situation vor. Ihr kennt sie vielleicht auch nicht. Drei Geschwister, die ja in der Nähe von Jerusalem gelebt haben und echt Freunde von Jesus waren. Richtig Freunde. Das steht sogar von ihnen, sie waren so gute Freunde, dass Jesus sie sehr lieb hatte. Das wird richtig hervorgehoben. Also das müssen richtig enge Freunde von ihm gewesen sein. Und das, was immer mal passiert und was wir auch kennen, einer von ihnen wird krank. Auch das noch keine ungewöhnliche Geschichte, sondern einfach, es gibt Krankheit. Und weil sie ihn so gut kennen, den Jesus, sagen sie, naja, wir fragen Jesus eben, der wird es schon machen. Ja, kennen wir ja. Und deswegen machen wir das. Aber damals, es gab kein Mobiltelefon, kein Internet. Briefträger waren auch nicht so schnell, muss alles per Post gemacht werden. Also haben sie gesagt, ja, wir können aber jetzt auch nicht weg, wir müssen uns kümmern. Wer war krank? Der Bruder war krank, zwei Schwestern, die gesagt haben, wir haben das im Griff. Frauen haben meistens immer einen besseren Blick dafür, wie die Krankheit so ist. Ja, wenn ich krank bin, bin ich immer richtig krank. Und dann kriege ich von meinen Frauen zu Hause immer dann, also von meinen Töchtern und meiner Frau dann so, ach Papa, ist nicht so wild. Kriegst du mal die Schmerzen, die wir so haben manchmal, dann weißt du gar nicht, das ist was völlig anderes. Also jedenfalls, die haben so richtig gewusst, das ist jetzt eine ernste Geschichte. Und sie haben gesagt, hey, liebe Freunde, die sie auch um sich herum hatten, kann einer los und Bescheid sagen. Wir müssen Jesus informieren, er soll kommen. Und einer macht das. Und ich fand ganz interessant, mal zu sehen, wie weit musste denn derjenige laufen? Das ist ja, wie gesagt, anders als heute, wo man mal eben so sagt, ich spring mal eben ins Auto und fahre mal eben los. Und damit ihr das ein bisschen plastisch habt, habe ich euch mal eine Karte mitgebracht. Der musste laufen von hier bis nach, was denkt ihr, wie weit der laufen musste? Habt ihr eine Idee? Eine Tagesreise weit, ungefähr. Ja, wenn ihr jetzt mal, könnte man auch, aber wenn ihr Richtung Rügen laufen würdet, ich habe mal so gedacht, ich nehme mal die Richtung nach Orden. Ja, so, die Gegend gar nicht schlecht. Also, Ralswiek. Ja, kennt ihr auch alle. Und da habe ich so gedacht, als ich Ralswiek sah, ach, guck an, das passt ja schön, da könnte auch so, da ist eine Bucht, ja, da könnte Jesus auch stehen und gerade sagen, hey, gibt's auch noch eine Tribüne da bei den Festspielen, da könnte ich richtig gut preachen. Ja, also das wäre eine tolle Gelegenheit. Stellt euch vor, Jesus ist in Ralswiek und der arme Kranke liegt hier in einer Baderstraße 6 vielleicht, wer weiß. Also das sind ungefähr 36 Kilometer und ich habe das mal auf Google gemacht, schaut mal. Da kann man nämlich sehen, wenn man das zu Fuß macht, dann braucht man, wenn man so direkt läuft, 7 Stunden 20 Minuten. Und dann habe ich so gedacht, das finde ich ja mal interessant zu wissen. Was ist denn das für ein Tempo? Ja, also man kann ja so 10 Kilometer in 2 Stunden, ist ja ordentlich, aber es wird ja gar nicht reichen. Also man kann ja heute alles rausfinden über Internet, aber man kann sogar rauskriegen, wenn man so schnell oder so lange braucht für so eine Strecke, wie viele Stunden Kilometer bin ich dann gegangen? Also ist ja faszinierend, was es heute geht. Braucht man gar keine Mathe mehr für. Also 5 Stunden Kilometer muss man dann gehen, aber die ganze Zeit. Ja, permanent durch, ohne Pause. Ups, dann läuft man 7 Stunden 20 Minuten. So, das fand ich einfach interessant. Also die haben einen gefunden, der gesagt hat, okay, mache ich. Ich mache mich auf den Weg, 7 Stunden und dann ein bisschen mehr und dann bin ich unterwegs. Das ist allerdings auch hier ja nicht so gebirgig. Das ist ein Unterschied von 93 Höhenmetern. Das ist da auch noch ein bisschen anders in Israel. Da kann man auch mal so richtig bergsteigen und wieder runter. Also vielleicht hat er auch 8 Stunden oder 9 Stunden gebraucht. Wissen wir nicht. Ist jedenfalls ein ganz schöner Marsch. So, der macht sich auf den Weg und sagt, Jesus findet ihn auch. Interessanterweise, er findet ihn. Ohne Handy, ohne alles. Ja, war auch kein Zeitungsanschlag. Große Versammlung heute mit Jesus. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Gott hat ihn geleitet, dass er zu Jesus gefunden hat. Und er kommt an und erzählt Jesus, ich habe die Nachricht mitgebracht, dass dein Freund krank ist, nämlich der, den du lieb hast, der ist krank. So heißt es im Bibeltext. Und Jesus sagt dann, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Da war jetzt erstmal eine Antwort, wo man sagt, ja, wie jetzt? Also kannst du dich auch zur Krankheit äußern? Also sprich mal ein Gebet oder mach was, damit das jetzt auch weitergeht. Bin ja jetzt extra 8 Stunden fast gelaufen, ja, und bin vielleicht auch müde und kaputt. Vielleicht kannte der Bote Jesus auch, weil er ja auch mit den anderen befreundet war. Also vielleicht hat er auch gesagt, oh cool, den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen und gehört. Jetzt bleibe ich mal einen Moment da und warte und höre mir mal an, was er so zu sagen hat. War immer interessant, wenn er bei uns war, so in der Ecke. So, und die beiden Schwestern werden sich gesagt haben, naja, der läuft jetzt los, also je nachdem, wie lange die brauchen, bis er dann da ist und so weiter und so fort. Also wäre schon gut, aber wir sind eigentlich ganz getrost, weil Jesus ist unser Freund und wir wissen auch, dass wenn man gut mit ihm kann, dann macht er eigentlich auch so Sachen. Das haben wir eigentlich so erlebt. Also es wird wohl auch alles gut gehen irgendwie. Also wir sind ganz getrost. Wir glauben, dass das gut ist. Und wenn wir dann den Bibeltext, der zugrunde liegt, dann lesen, da steht dann, als er nun wusste, also Jesus, und jetzt sage ich euch, es geht um Lazarus, ja, die Geschichte kennt ihr sicherlich. Also, als Jesus nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Also das muss man sich jetzt mal so ganz genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also der ist in Ralswiek und sagt, ja, hat noch Zeit. Wir bleiben hier noch. Ja, ist ja auch ein ganz schöner Weg, 36 Kilometer, so mal eben los. Also, wir warten noch. Und dann kann man das schon mal sagen, Moment mal. Also, da kommt jetzt extra einer, macht den ganzen Fußmarsch, ja, wird auch vielleicht kaputt müde gewesen sein und sagt ihm, hey, ist ja echt dringend. Ist jetzt echt nicht zum Spaß. Also, weil, gut, vielleicht war das jemand, der gerne Sport gemacht hat und gesagt hat, ich laufe auch gerne. Aber also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ey, das ist echt schon ein Angang, wenn du mich hier 36 Kilometer losjagst. Dann mache ich aber wirklich nur für den äußersten Notfall. Na, eher so Sport ist Mord. Also ein bisschen bewegen ist gut, aber alles andere, dann müsste es schon wirklich was Ernstes sein. Aber Jesus sagt einfach nur, ja, die Krankheit bringt Lazarus nicht um und so, chill mal ein bisschen, bleib ruhig, alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dem Boten damit ging. Ob der irgendwie gedacht hat, was soll das jetzt? Also, verstehe ich nicht, kann ich überhaupt nicht einordnen. Und außerdem, wenn ich mir vorstelle, wie die beiden Schwestern, Maria und Martha, zu Hause sitzen, irgendwie gucken, wie sie Lazarus pflegen und denken, naja, wird er bald kommen, wird er bald kommen. Und er sitzt hier am See und unterhält sich, macht Jokes, ist fröhlich und predigt irgendwie. Also interessant, aber irgendwie hat der Lazarus gar nicht auf dem Schirm. Das geht ja nicht. Was passiert da? Es passiert nichts. Und nach 2 Tagen sagt Jesus, so, jetzt wollen wir wieder nach Judäa gehen. Wie jetzt? Und jetzt muss man wissen, dann sagen die Juden, nein, andersrum, die Jünger, Rabbi, Moment mal, also vor kurzem haben die Juden noch dich dort steinigen wollen und jetzt willst du da wieder hingehen? Und müsst ihr nämlich wissen, die Geschichte davor ist, dass Jesus zur Zeit des Tempelfestes da war und sich so richtig mit den Juden in der Diskussion gehabt hat. Die haben nämlich gesagt, wenn du wirklich der Messias bist, dann mach mal was, sag mal was. Wir wollen es jetzt wissen. Bist du es oder bist du es nicht? Bist du nur einer, der heiße Worte bricht? Und sie sind richtig ärgerlich darüber, weil er dann sagt, ja, ich und der Vater sind eins. Ja? Wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Und das ist natürlich also ein Unding und dafür wollten sie ihn steinigen. Aber Jesus entwich an die Ostseite des Jordans. Also, ne, wenn ihr jetzt Israel vor den Augen hätten, da ist der Fluss und er ist auf der anderen Seite. Also einfach eine Tagesreise weit weg. So, und die Jünger sagen, ey, Moment mal, wir sind gerade froh, dass wir da raus sind und dass da nichts mehr passiert und du willst da jetzt wieder hingehen. Ist auch interessant, ja? Also die Jünger sind mir ja sehr sympathisch. Wisst ihr warum? Die haben in dem Moment überhaupt keinen Blick für Lazarus. Die denken da dran, ey, wenn er da jetzt wieder hingeht, also wir müssen ja mitgehen eigentlich, also wir gehören ja zu Jesus. Das wird nicht so witzig, weil dann haben wir wieder den Stress mit den Juden. Die wollten ihn steinigen und die werden das bestimmt nicht vergessen haben. Das ist nicht gut. Also warum will er da jetzt wieder hingehen? Ist schon sehr interessant, ne? Also wie schnell die Jünger doch davon weg sind, sich um den Lazarus, den sie garantiert auch gut kannten, zu kümmern und zu sagen, hey, lass uns erst mal beten für ihn. Lass uns mal eine Zeit haben, wo wir wirklich den Lazarus im Fokus haben. Nee, wir sollen da wieder hingehen? Nee, das geht nicht. Ich wage ja gar nicht zu fragen, ob es bei euch vielleicht mal so eine Situation geben könnte. Ich kann mir das in meinem Leben gut vorstellen, dass ich gar nicht immer so im Moment auf Jesus schaue, sondern denke, oh nee, jetzt, ne? Ich jetzt? Muss das jetzt sein? Ich fand das auch, als ich das erzählte mit dem Beispiel, oh, jetzt dahin, ich kenne die Umgebung nicht und dann so Fremde und jemanden im Sterben zu begleiten, ist eh keine Sache, wo man sagt, Juppo, wollte ich schon immer mal. Also muss ich das jetzt? Da war ich auch in den Gedanken viel schneller dabei. Ah nee, Jesus, hast du nicht noch jemand anders so, den du fragen kannst? Und das finde ich sehr schön zu wissen. Da bin ich kein Stück anders als die Jünger. Und wenn ihr euch wiederfindet, ihr vielleicht auch nicht. Und es ist auch gut so, dass wir gar nicht so die Perfekten und wir müssen immer nur daran denken sein wollen. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey, solange das Licht, also in Klammern er, solange ich das Licht hier bei euch ist, ist es Tag und dann könnt ihr gehen und es wird euch wahrscheinlich nichts passieren. Und wenn die Nacht kommt, dann könnt ihr Angst haben, aber jetzt ist es eigentlich unnütz. Das sagt er ihnen so und die sagen, ja, super. Aber letztendlich sagt er, okay, wir gehen jetzt los, Lazarus ist eingeschlafen. Er sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Oh, sagen die Jünger, ach so. Ja, Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger, weil sie dachten, er redet vom normalen Schlaf. Auch so ein schönes Beispiel. Die Jünger haben nichts verstanden. Die haben nichts verstanden. Die haben gar nicht kapiert, worüber Jesus geredet hat. Ach so, ja, wenn Jesus sagt, er schläft nur, ist ja alles prima. Aber eigentlich hat er davon gesprochen, dass Lazarus gestorben ist. Und sie sind in ihrer Situation, naja gut, dann habe ich es auch alles verstanden. Also wenn der ja nur schläft, dann haben wir ja auch keine Eile. Dann können wir ja, das ist auch kein Problem, dass wir 2 Tage hier geblieben sind. Dann verstehe ich jetzt, warum er so gehandelt hat. Dann ist das ja alles klar. Also ich habe jetzt verstanden, wie Gott arbeitet oder wie Jesus das so sieht. Kommt das Nächste, weil Jesus im nächsten Satz direkt sagt, nein, Lazarus ist gestorben. Wie jetzt? Der schläft nicht, der ist wirklich tot. Ja, aber das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Warum bist du dann nicht losgegangen? Dann ist es doch erst recht wichtig, dass, also nach dem Missverständnis kommt das Unverständnis. Sie verstehen es überhaupt nicht mehr. Wie das, Jesus, dich versteht überhaupt keiner. Wie soll das funktionieren? Ich würde mal die steile These aufstellen, in dieser Situation glaube ich nicht, dass die Jünger so den Frieden Gottes hatten, über den wir so reden. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Also ich würde ja sagen, ich habe gesagt, ey, was redest du da? Erst sagst du, der schläft nur, jetzt ist er tot, dann bleibst du hier 2 Tage, jetzt willst du losgehen und außerdem, wenn das sowieso tot ist und wir sollen dann noch hin und dann haben wir den Stress mit den Juden noch, die Steine liegen schon bereit. Ja, toll. Das ist mir zu hoch. Ich verstehe das alles nicht. So, und der Thomas, den wir ja später als den Zweifler oft hören, ist aber einer, der dann sagt, okay, ich verstehe das alles irgendwie nicht, aber dann gehen wir jetzt hin, um mit ihm zu sterben. Ja, also das kann jetzt so ein es hat sowieso keinen Sinn, oder kann sagen, okay, ist völlig egal, aber Jesus wird schon werden. Ja, oder wenn und wenn, dann sind wir wenigstens zusammen, dann gehen wir gemeinsam. Das kann man unterschiedlich auslegen, aber ich fand das irgendwie spannend zu sehen, wie die Jünger so einen Tunnelblick haben. Die sind entweder nur auf Lazarus ist tot, okay, was hat das jetzt, dann hat es alles keinen Sinn mehr, oder aber wenn wir da hingehen, dann ist es für uns nicht gut. Also wahrscheinlich ist es nicht für uns gut. Aber sie haben irgendwie gar nicht die Ebene drin, dass Jesus ja irgendwie was tun könnte. Und eigentlich das, was sie alles schon mit ihm erlebt haben, dass er ja vielleicht auch noch viel mehr tun könnte, als was sie bisher sich vorstellen könnten. Das ist irgendwie gar nicht da. Das kommt im Text nicht vor. Und das finde ich so schön, dass da nicht so steht, und Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und sie haben gesagt, und wir werden jetzt einen geheiligten, gesalbten Gottesdienst halten und dann werden wir um Heilung beten und dann wird Lazarus gesund sein. Nee, gar nichts. Die waren völlig von der Rolle irgendwie und kriegten das nicht geregelt. Und das finde ich so schön, weil es mir Mut macht, hey, wenn ich in meinem Christsein nicht so sagen kann, das geht alles mal so glatt und schön, ja, dann bin ich eigentlich gleich auf der Ebene der Jünger und die durften Jesus nachfolgen, die hat er sich ausgesucht. Ist das nicht ein Grund, fröhlich zu sein? In all dem kann man doch ein Amen sagen, oder? Und das ist so gut zu wissen, dass die Jünger das nicht hinkriegen. Und jetzt geht die Geschichte ja weiter. Dann kommen sie nach 4 Tagen an. Sie sind also den ganzen Weg gelaufen. Nach 4 Tagen kommen sie an. Weil es heißt in der Bibel, nach 4 Tagen erfuhr Jesus, als er nach Bethanien kam, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben wurde. So, bei den Juden ist es ja so, dass sie relativ fix sind mit dem Begräbnis. Also kann man sagen, 4 Tage, ja, dann, das ist wirklich schon. So, und das ist aber ja nur 3 Kilometer, Bethanien so 3 Kilometer von Jerusalem weg. Also das ist selbst zu damaligen Zeiten ohne Handy, ohne Internet, ohne Interpol und was weiß ich nicht alles, ist es relativ einfach rauszukriegen. 3 Kilometer von hier weg ist der Volksauflauf, weil der Jude ist wieder da, der Rabbi, der vermeintliche Unruhestifter, der sich als Messias verkauft. Ja, das hätten die alle mitgekriegt. Also die wussten alle, was los ist. Aber Maria und Martha und Lazarus müssen auch Leute gewesen sein, die bekannt waren, vielleicht für ihre Gastfreundschaft. Die hatten Freunde, die hatten Bekannte auch in Jerusalem. Denn es heißt im Text, dass viele Juden aus der Stadt, ne, also aus Jerusalem gekommen waren, um mit ihnen zu trauern. Das wissen wir nicht, was Lazarus vielleicht auch beruflich gemacht hat, ob das auch irgendjemand war, der handwerklich geschickt war und dann da in Jerusalem bei Leuten was eingerichtet hat oder was die Schwestern beruflich gemacht haben. Das wissen wir alles nicht. Aber sie waren bekannt und die Leute kamen, um sie zu trösten. Und jetzt kommt ja diese Geschichte, wo Martha, als sie hört, dass Jesus auf dem Weg war, also er war noch nicht da, da ging sie ihm entgegen. Und das finde ich jetzt auch wieder faszinierend. Das ist wie so ein Filmausschnitt, wo die Kamera jetzt auf mal auf diese eine Person, auf die Martha so in Großaufnahme geht. Und wir können jetzt gespannt mitkriegen, Martha begegnet Jesus. 4 Tage, nachdem der Bruder tot ist. 4 Tage, in denen sie sich mit Sicherheit schon 10.000 Mal die Frage gestellt hat, warum ist Jesus nicht gekommen? 10.000 Mal die Frage gestellt hat, was ist das für eine Freundschaft? Wenn er dann nicht kommt, wenn es mir wirklich dreckig geht. Also nicht mir, aber wenn es in meiner Familie so ist, dass ich wirklich sage, ich habe echt Not. Jetzt brauche ich dich. Und er kommt nicht. Wir wissen auch nicht, ob der Bote schon vorgelaufen ist und gesagt hat, nee, Jesus hat gesagt, wir bleiben noch 2 Tage. Also das wissen wir nicht. Aber 4 Tage, ey, es ist manchmal schon, als wir unterwegs waren, wir sind ja auch schon im Ausland viel gewesen, und als wir unsere Tochter in China in einer Großstadt im Gewühl, ohne Englisch, nur mit chinesischen Schriftzeichen in einem Bus verloren wussten, dann ist eine halbe Stunde schon mehr als lang. Ja, Gott hat es dann gefügt, dass das alles wunderbar sich aufgelöst hat, aber das kann jeder nachempfinden, wenn man in Sorge um jemanden ist. Eine halbe Stunde ist Ewigkeit. 4 Tage, wenn man nicht weiß, wie ich mit diesen Fragen umgehen soll, ist noch viel mehr. Ja? So, und nun kommt diese Begegnung, Martha und Jesus. Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das wäre die eine Variante. Das wäre so eine nüchterne Aussage. Als wenn sie sagt, weiß ich, dass du das alles kannst, dann wäre das so gewesen. Es kann auch sein, dass sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Als Vorwurf. Ja? Das wissen wir nicht. Der Text ist hier sehr nüchtern an der Stelle. Er lässt viele Möglichkeiten offen, wie es gewesen sein kann. Aber in jedem Fall würde ich sagen, gefühlt war Martha nicht im Frieden Gottes in dem Moment. Jedenfalls nicht das, was wir als Frieden Gottes predigen, sondern aufgewühlt. Und aber trotzdem, und das auch spannend, sagt sie, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also schon irgendwie vielleicht dieses Anklagende einerseits, und trotzdem sagt sie, und trotzdem weiß ich, dass du mehr von Gott kriegen kannst und mehr machen kannst, als ich mir vorstellen kann. Und also auch dieses Gespräch ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, ey, so reden, das ist ja, das darf man gar nicht überliefern. Jesus gibt ihr zur Antwort, dein Bruder wird auferstehen. Ist irgendwie ja erstmal so eine Aussage, wo man sagt, ey, anstatt dass er sie jetzt tröstet oder sonst was macht, dein Bruder wird auferstehen. Und ich könnte mir, je nachdem wie sie drauf war, kann auch sein, dass sie ein bisschen kiebig war und sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird. Ja? An jedem Tag. Das lernen wir ja schon von klein auf. Ja? Ich weiß, dass er auferstehen wird. Am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten wird er auferstehen. Brauchst mir gar nicht sagen, weiß ich schon. Ja? Was für ein blöder Spruch. Wissen wir nicht, aber könnte ja sein, dass sie richtig sauer ist, weil sie sagt, ey, so. Und auch hier wieder eigentlich Missverständnis. Sie spricht direkt mit Jesus, aber sie versteht nicht, was er eigentlich sagt. Also selbst direkt im Gespräch mit Jesus zu sein, heißt noch lange nicht, dass ich verstanden habe, was er eigentlich meint. Ja? Und dann kommt eine dieser super Bibelstellen, die ich einfach genial finde, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist diese Bibelstelle ist einfach genial. Aber sie wird für mich in dem Moment noch genialer, wenn man den Satz, der danach kommt, noch immer mit reinnimmt, und den kann man richtig fett machen. Da sagt Jesus nämlich, glaubst du das? Glaubst du das? So, und das finde ich die spannendste Frage überhaupt. Wir können über den Frieden Gottes reden. Wir können darüber reden, wie groß Gott ist, was er Gott tut. Aber die letzte Frage, die immer da bleibt, ist, glaubst du das? Und wenn du mit Jesus lebst, und ich tue das ja auch, dann gibt es Momente, in denen ich denke, ja, glaubst du das, glaube ich das eigentlich wirklich oder habe ich das gelernt? Als ich aufgehört habe, in meinem Beruf zu arbeiten, ich habe über 30 Jahre in der Bank gearbeitet, da gibt es richtig gut Geld und habe einen guten Job gehabt in der Leitungsposition. Und als Gott dann sagte, weißt du, ich habe eigentlich den Eindruck, du könntest dich auch voll für mich einbringen. Letztendlich hat es einen Prozess von ungefähr 10 Jahren gebraucht, bis wir dann beide so auf einem Nenner waren und ich gesagt habe, okay, ich glaube dir wirklich, dass du mich versorgen wirst. Ich glaube dir, dass es aufs Wasser gehen funktionieren kann. Aber es waren auch eine Menge Zeiten dazwischen, wo ich gesagt habe, wie soll denn das funktionieren mit 4 Kindern und Frau und Hund und Auto und überhaupt. Geld fliegt ja nicht vom Himmel. Naja, inzwischen würde ich sagen, Gott hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Selbst schon in Momenten, wo wir das Gefühl hatten, wie soll es gehen, dass ich den Briefkasten aufmache und da liegt Geld drin. Für Gott ist das eine Kleinigkeit. Aber es ist die Frage, ob ich es glaube. Und erfahren werde ich es nie, wenn ich schon an dem Punkt vorher sage, ich gehe nicht bis dahin, weil hier ist die Kante. Ich weiß ja nicht, wenn ich das wirklich tue, ich könnte ja runterfallen. Ein Petrus könnte nie sagen, ich weiß, dass es geht, auf dem Wasser zu gehen, wenn er immer im Boot geblieben wäre. Ja? Und die Frage, die es uns heißt, ist, glaubst du das? Glaubst du das, was Jesus uns in seinem Wort sagt? Das ist die zentrale Frage. Und ich glaube, dass es eine Frage ist, die uns immer wieder bewegt. Da können wir nicht sagen, ich bin schon 20 Jahre Christ, ich habe das alles kapiert. Nee, morgen gibt es die nächste Situation, in der Jesus neben dir steht und so ganz nebenbei steht, hey, glaubst du das? Glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir das nicht einmal so als einen Freifahrtschein haben, und dann, ich habe es einmal kapiert und die nächsten 30 Jahre laufen durch. Nee, jeden Tag neu. Warum? Ganz einfach. Weil Jesus nicht sagt, hey, ich will mal einmal dein Freund sein und die nächsten 30 Jahre haben wir mal eine Fernbeziehung. Sondern weil er sagt, ich möchte gerne jeden Tag mit dir in Kontakt sein. Und wenn du mir das glaubst und wenn du mir die Dinge bringst, die dir wirklich wichtig sind oder mit denen du Probleme hast, dann sind wir jeden Tag im Gespräch. Und das ist das, was ich möchte. Das ist das, was mir wichtig ist. Ja, das kann ich sagen. Das ist aus Johannes 11, der Vers 25 ist das, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird niemals leben. Das ist der Vers 26. Und der letzte Rest von dem Vers 26, die letzten drei Worte, das ist, glaubst du das? Ja? Ja, gerne. So, und dann sagt die Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist schon mal eine steile Aussage für die damaligen Verhältnisse, zu sagen, ich bin der Sohn. Genau, super. Und danach lesen wir dann ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber irgendwie, wir haben ja nur diese ganz geraffte Form, wo wir diesen kurzen Dialog haben. Ich glaube schon, dass sie dann wegging mit einem Frieden im Herzen. Dass die Begegnung mit Jesus sie verändert hat. Trotz dieser etwas eigenartigen Situation und dem Gespräch. Und wir lesen dann davon, dass sie Maria das sagt und Maria los will. Und die Leute, die alle da sind, sagen, oh, die geht jetzt zum Grab und trauert. Und wie das so üblich ist, alle wollen mit, weil das gehört sich so, dass man dann mittrauert. Als wir in Afrika waren, da habe ich mich manchmal gewundert, an der Hauptstraße, müsst ihr euch vorstellen, als wenn hier die Hauptstraße draußen an der Straße lang, ganz viele Stühle aufgestellt, so als wenn die da eine große Versammlung machen wollen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn da los? Ist irgendwie ein Fest oder was? Dann sagt er, nee, eine Beerdigung. Ich sage, ups, echt jetzt? Ja, da wird der Sarg dann in die Mitte gestellt und rundherum sind die ganzen Stühle, alle draußen und das ist direkt an der Hauptstraße, je nachdem, wo das Grundstück ist, direkt an der Hauptstraße und dann wird da die Beerdigung abgehalten, völlig öffentlich. War so im ersten Moment ein bisschen befremdlich, ja, aber das hatten wir dann auch, dass wir irgendwo vorbeifuhren und offensichtlich, da war auch gerade eine Beerdigung. Sag ich, wo ist denn der Friedhof und so, wie geht das dann weiter? Nee, also in Afrika, jedenfalls da, wo wir waren in der Ecke, ist es dann so, die graben dann auf dem Grundstück irgendwo eine Stelle auf und da wird dann der Tote bestattet. Also die liegen dann alle auf dem Grundstück mit. Sag ich, ach echt jetzt? So, also das aber so völlig natürlich. Und mich hat es daran erinnert, dass ich dachte, ja, das war sowas Öffentliches, diese Beerdigung. Ja, und die Leute kamen dazu. Und interessant ist, das, was uns überliefert ist, ist, Maria trifft Jesus auch dann noch so ein bisschen, ohne dass die ganzen direkt neben ihr stehen. Und sie stellt die gleiche Frage. Und ich weiß auch nicht, wie sie die gestellt hat. Aber na, ein bisschen wissen wir schon. Sie stellt die gleiche Frage wie ihre Schwester. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber sie, und das wird uns dokumentiert, sie weint. Sie zeigt ihre Trauer. Also da wissen wir es noch deutlicher, dass diese Verzweiflung oder dieses, ey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre es das gewesen. Dann hätte sich was verändert. Aber jetzt ist es einfach vorbei. Und es heißt, dass Jesus darauf reagiert, dass er mit Zorn und Schmerz erfüllt ist, bis ins Innerste erschüttert. Und dann habe ich so gedacht, warum ist er zornig und mit Schmerz? Und wisst ihr, wir hatten bei uns in der Gemeinde ein junges Ehepaar. Und warum das eigentlich so ist, das weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls, sie waren so Anfang 20, frisch verheiratet, kleines Kind dabei, einfach ein tolles junges Paar, was gerade im Glauben so richtig durchstartet. Und sie war auf irgendeiner Geburtstagsfeier. Ich habe keine Ahnung, ob sie da Drogen genommen hat oder was da los war. Jedenfalls eine Woche später kriegte ich nur noch den Anruf von dem jungen Ehemann, ey, meine Frau will sich trennen und will mich mit mir was zu tun haben. Von Knall auf Fall so eigentlich in dieser Situation herein. Und der war völlig fertig. Das ging so weit, dass er sogar angerufen hat, ich bringe mich jetzt um, es ist alles vorbei. Es hat keinen Sinn mehr. Nichts mit Frieden mit Gott. Nichts davon, obwohl sie im Glauben stehen. Ja? Und wir haben die Polizei angerufen und gesagt, hey, such den, wir wissen nicht, wo der steckt. Sie haben ihn gefunden, er hat es nicht getan, Gott sei Dank nicht, aber er ist dann eingeliefert worden in die psychiatrische Klinik und war da für eine Woche. Und dann diese ganzen Geschichten, die dazwischen waren, wir haben immer per WhatsApp und so mit ihm Kontakt gehabt. Letzten Sonntag war er im Gottesdienst und ich habe ihn gefragt und er sagte, mir geht's gut. Ich sage, echt? Ja, das mit seiner Tochter, und er wird wahrscheinlich das Sorgerecht jetzt auch nicht kriegen, weil wenn er so ein Selbstmord gefährdet ist, dann ist das natürlich auch noch ein schwieriges Thema. Aber er sagt, mir geht's gut. Ich sage, echt jetzt? Sagt er, ja. Und weißt du, als ich da in der Klinik war, da waren so viele Kaputte. Die waren so kaputt. Und ich habe denen von Gott erzählt. Und ich bin jetzt in der Woche auch schon dreimal da gewesen. Ich bin fast jeden Tag jetzt da und nehme die Bibel mit und rede mit denen. Und wenn ich da komme, dann bin ich schon der mit der Bibel. Der mit der Bibel ist wieder da. Ist das nicht krass, wie Gott das auf mal anders nutzt? Und wo wir im ersten Moment aber gedacht haben, ey, was passiert da jetzt? Es kann doch nicht sein, dass diese Ehe zerstört ist und dass da was ist und wo der Teufel da einfach reingeht. Und Gott kann es trotzdem nutzen, ja, kann es verändern. Und diesen Schmerz und dieses, wie kann es sein, dass es dem Satan immer wieder gelingt, diese Ehen zu zerstören, da reinzugehen und wo du wirklich sagst, hey, jetzt ist es, da ist echt mal was Gutes entstanden. Da haut er da rein. Und das kann ich so nachvollziehen. Darüber bin ich echt sauer. Da kann ich richtig böse drüber sein, wenn es das geht. Und das kann ich nachvollziehen, dass Jesus einfach böse ist, wo er sieht, und der Tod ist immer noch da und den Menschen, die ich lieb habe, den tut er Leid an. Den tut er Leid an. Und darüber ist er zornig und ärgerlich. Ja. Ja, ja, also das, es ist natürlich immer auch Zwischenmenschliches, eine Menge dabei, ja, aber ich sage mal, in das, was ich jetzt gesagt habe, geschildert habe, betrifft jetzt sozusagen die größere Ebene, nämlich die Ebene, dass grundsätzlich der Teufel, und wir können ja die Existenz des Teufels nicht leugnen, wenn wir von einem Gott ausgehen, das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Also wenn ich sage, es gibt einen Gott, der mich liebt, der für mich da sein will, und es gibt den Teufel, der alles daran setzt, mich von Gott zu trennen. Und das kann er mit sehr vielen verschiedensten Methoden machen und sehr feinsinnig. Und da kann er natürlich auch Dinge nutzen, ja. Und klar, also wer kennt das nicht? Das ist so das typische Beispiel. Paare, ja. Man liebt sich bis zum geht nicht mehr, aber wenn die Zahnbürstentube nicht zugedreht ist, dann kriege ich schon Hals, ja. So, das ist was ganz Praktisches. Und daran kann man sehen, das sind so Kleinigkeiten. Da würde ich jetzt nichts Teuflisches drin sehen, sondern sagen, da müsste man mal drüber sprechen und sagen, okay, wenn ich dich liebe, also wenn ich dir damit meine Liebe zeigen kann, dass ich die Dose zudrehe, dann ist es vielleicht ja eine einfache Geschichte. Also nicht alles ist gleich teuflisch und sonst wie, aber es gibt es auch. Das muss man ganz klar so sehen. Hilft das so ein bisschen als Antwort? Ja? Ja, aber das Feindbild, dass der Teufel wirklich versucht, auch in Beziehungen hineinzugehen, dieses Feindbild brauche ich nicht aufbauen, das ist einfach da. Darüber berichtet die Bibel. Ja? Aber es gibt auch diese zwischenmenschlichen Ebenen, das ist gar keine Frage. Ja? So, und deswegen diesen Zorn und Schmerz, den Jesus hier ausdrückt, das ist genau das, dass er sagt, weil die viele Menschen das auch nicht sehen, wie die himmlische Welt und die teuflische Welt gegeneinander stehen. Deswegen sind sie auch in diesem ganz Normalen verhaftet und wundern sich, warum es nicht funktioniert. Ja, das ist ganz häufig natürlich der Punkt. Und das ist auch der Punkt, jetzt kommt es nämlich wieder, Missverständnis. Die Leute, die jetzt um Jesus und Maria und Martha rum sind, die sagen, der ist jetzt ja auch traurig und er weint jetzt um Lazarus, weil der hat ihn ja wohl doch sehr lieb gehabt und er weint jetzt, weil Jesus weint. Es gibt den Ausdruck, Jesus weint. Natürlich über den Schmerz der Geschwister, aber auch über das, was in der Welt ist. Ja? Auf der höheren Dimension. Die Menschen sehen aber nur, er weint, weil der Lazarus jetzt tot ist, weil er war ja sein Freund. Das haben sie ja verstanden. Und dann sagen aber auch einige, ja, aber er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Das wussten sie. Er hätte doch auch den anderen heilen, also er hätte doch auch Lazarus heilen können. Wäre doch kein Problem eigentlich dann, dass er nicht stirbt. Hätte er das nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt. So. Jetzt kommt eigentlich der ganz große Clou, den passe ich eigentlich kurz zusammen. Aber diese ganze Trauergemeinschaft läuft jetzt los. Sie gehen alle zum Grab. Jesus sagt, zeig mir, wo das Grab ist. So, sie gehen alle dahin. Und jetzt mal eben einmal das Bild mit dem Grab. Es gibt ein Bild, wo gesagt wird, das könnte so das Grab von Lazarus gewesen sein. Das spielt jetzt keine Rolle, aber so sah das aus. Solche Gräber sind das, ne? Und ihr seht den Stein und die Grabhöhle da drin. Und üblicherweise ist das so, die Toten werden da bestattet, bleiben für ein Jahr in etwa da drin liegen, bis sozusagen das Fleisch alles weg ist. Und dann werden die Knochen eingesammelt und separiert, sodass man das sozusagen wieder neu nutzen könnte, theoretisch. So, das ist halt ein Bestattungsritus, wie er im Orient vielfach dann war. So, und diese Steinplatte davor. Die kommen also jetzt alle hierher, das können wir uns fast so vorstellen, da ist das Grab und jetzt stehen die Leute hier so rundherum auf dem Hügel und kriegen das jetzt so mit. Und Jesus, ja, was macht Jesus jetzt? Wird er jetzt etwa gesagt, Blumen niederlegen oder so? Nee, haben sie wahrscheinlich nicht gehabt. Aber so, was wird er jetzt machen? Und Gebet sprechen oder sonst was? Und es steht in der Bibel, genau, das Grab von Lazarus war genauso verschlossen mit so einem Stein, der war davor. Und den kriegt man auch nicht so mal eben hin. Und was jetzt kommt, und das ist jetzt das Spannende, jetzt kommt im Grunde genommen, dass diese Ebene darüber, die himmlische und die teuflische Ebene oder die satanische Ebene, die begegnen sich. Und zwar in einer Konfrontation. Jetzt knallt es richtig, und zwar nicht nur irdisch, sondern überirdisch. Denn in dem Moment, wo Jesus sagt, wälzt den Stein weg, weil ich will mit dem Toten zu tun haben, betritt er das Territorium des Todes. Er macht also sozusagen einen unerhörten Schritt. Er geht auf ein Gebiet, wo jeder Mensch normalerweise weiß, da brauche ich jetzt nichts mehr machen, da habe ich gar keine Möglichkeiten. Und er geht dahin. Und interessant, die Martha, von der wir ja eben gesagt haben, wahrscheinlich ist sie mit Frieden Gottes nach Hause gegangen, also weitergegangen. Die sagt jetzt, kleinen Moment mal, der ist schon 4 Tage tot, der stinkt schon. Also da war sie wieder völlig realistisch. Ja, da war nichts mehr mit Glauben, vielleicht noch Frieden, aber da war nicht dieses Gefühl, es geht weiter. Und Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und als sie den Stein wegnehmen, betet Jesus und sagt, Vater, ich danke mir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die jetzt hier sind, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ja? Und dann ruft er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Das wäre ja ein Show-Effekt für sonst was, wenn das heute einer machen würde. Und der macht das. Das hätte man filmen müssen eigentlich. Und dann passiert genau das, was in Horrorfilmen passiert. Ja? Warum gucken die Leute eigentlich Horrorfilme? Die brauchen nur die Bibel lesen. Ja, wenn sie Toten begegnen wollen, die wieder lebendig werden, das steht da drin, das ist geschrieben. Und da steht es, dass Lazarus, der Tote, trat heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Also genau so, wie man ihn bestattet hat. Und Jesus sagt, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Gefühlt, glaube ich, die Leute, die da standen, denen er das gesagt hat, ob die da sofort hingegangen sind, vielleicht sind die auch so ganz zögerlich. Da gehe ich gar nicht ran. Das ist so unheimlich. Das ist so komisch. Das kann gar nicht sein. Aber Lazarus lebt. Und das Tolle ist, wirklich, dadurch, dass sie sehen, dieser Lazarus lebt wieder, kommen sie zum Glauben. Es steht darüber, dass viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, die eigentlich kamen, um den Tod zu proklamieren, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Und dass das nicht eine Fake-Geschichte ist, wie man ja heute so schön sagt, das erleben wir, wenn wir ein bisschen später lesen, dass nämlich davon berichtet werden, dass die Schriftgelehrten und die Leute in Jerusalem, die da was zu sagen hatten, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir noch so ein Ärgernis, weil dieser Lazarus, der lebt und die Leute erzählen davon und die gehen zu dem hin und sagen, du lebst, das stimmt also. Der ist auch noch ein Beweis mehr für diesen Jesus und für das, was der alles erzählt. Jetzt haben wir schon 2 an der Hacken, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Ja, und später wird er dann umgebracht letztlich, weil sie da gerne sagen, das muss alles weg. Und die Pharisäer und Priester beraten darüber, wie kriegen wir dieses Problem weg? Wie kriegen wir den Jesus weg? Weil der schafft uns ein Problem dadurch, dass er Dinge tut, die wir weder erklären können, noch wo wir was gleich tun können. Frieden mit Gott, das war eigentlich das Thema. Was ich gerne wollte heute war, euch mal deutlich zu machen, wie oft sind wir nicht in dem Frieden mit Gott, obwohl wir es sein könnten. Und dass ihr euch neu wieder darauf besinnt und sagt, hey, wenn es auch gerade kunterbunt ist, wenn gerade eine Situation ist, die ich überhaupt nicht unter die Füße kriege, dann können wir trotzdem Frieden mit Gott haben. Ja? Eine Definition oder keine Definition, aber was Friede mit Gott bedeutet. Das bedeutet innerer Friede, den Zustand der Seele eines Menschen, der glaubt, der in den Frieden mit Gott eingetreten ist und alle seine Besorgnisse Gott übergeben hat in Gebet und Fürbitte und Danksagung. Den Vers kennt ihr auch, ne? Alles aber bringt, ne? Eure Sorgen werfet auf ihn mit Danksagung, mit Gebet, mit Flehen. Macht euch um nichts Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Und dann kommt der Vers, der das ausdrückt. Dann, wenn ihr das tut, wenn ihr euch wirklich mit den Dingen an Gott wendet, und zwar täglich, ja, nicht nur einmal die Woche, nicht nur am Sonntag, sondern genau dann, wenn es soweit ist, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Wir können ihn nicht verstehen, aber wir können ihn uns schenken lassen. Über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das ist eine Einschränkung, aber eine wesentliche. Den Frieden Gottes kannst du nur erleben, wenn du dich mit Jesus auf den Weg machst. Ja? Es steht jedem frei. Es ist nicht, dass man es nicht bezahlen kann oder nicht bekommen kann. Aber wer den Frieden mit Gott haben möchte, er kommt an Jesus nicht vorbei, denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater, Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Ja? Und deswegen diese Frage an euch, dass ihr die mitnehmt in die Woche. Und ich kann euch sagen, als ich die Predigt das erste Mal gehalten habe, noch ein bisschen anders, in der Woche danach hatte ich so viele Situationen, wo Jesus mir immer wieder den Spiegel vorgehalten hat. Hey, hattest du nicht am Sonntag über Frieden mit Gott gepredigt? Heiße Kiste. Ja? Und vielleicht geht es euch ähnlich so, dass ihr in der nächsten Woche Situationen erleben werdet, wo ihr sagt, boah, geht gar nicht. Hey, dann erinnert euch daran. Worüber haben wir gesprochen? Frieden mit Gott. Wir haben ihn. Jesus hat ihn uns zugesagt. Ja? Und wir dürfen das in dieser Autorität nehmen. Ja, wir dürfen Frieden mit Gott haben und wir sind gerecht gesprochen durch den Frieden, den Jesus uns gibt. Und von daher schließe ich mit dem Wort, was Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, hat er an seine Jünger gegeben und an uns auch, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ja? Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Amen.